Sonntag, der 15. Oktober, ein goldener Oktobertag, insbesondere für und bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim. Mein Name Heinz-Jürgen Krug, mit mir im Studio Klaus Langkammer. Und da der Klaus da ist, machen wir einen ungewöhnlichen Anfang. Wir fangen nicht mit klassischer Musik an, sondern mit Klaus.
Der Reisende. Auf einmal verspürte er Hunger. In der Nähe leuchtete eine Reklame. Er betrat ein stickiges und fensterloses Loch. Die Wände waren tapetengleich mit Plakaten der Kommunistischen Partei bedeckt, angegilbt von der Hitze des Ofens. Hinter dem Kruzifix steckte ein Myrtenzweig. Umgeben von Appellen an Kampf und Aufruhr, an Ab- und Auflehnung, aßen drei Ordensschwestern. Sie knapperten an einer Pizza. Der Pizzabäcker hielt einen Finger zwischen die Gitterstäbe eines Käfigs, hinter denen ein Kanari zeterte und spitzte die Lippen zu liebkosenden Pfeiftönen. »Chico, Chico, Chicolino, was hast du schon wieder? Ist dir heiß, mein Süßer? Warte, ich bringe dir Wasser.« Nicht lange nach Kamm trat ein Kleinwüchsiger mit Spitzbau, Frackhosen und gestreifter Weste ein. Er hatte eine Zigarette im Mundwinkel. Das schlohweiße Haar war zu einem Zopf geflochten. Er bestellte einen Grappa und stürzte ihn hinunter. »Bei wie viel sind wir jetzt?«, fragte er. Der Inhaber warf einen Blick auf einen Zettel an dem windigen Thekenaufbau. »18.000?« Ein paar Häuser weiter sah Kamp den Mann mit dem Zopf wieder, als er das stickige Loch verlassen hatte. Mit Nadeln zwischen den Lippen, auf einem Schemel stehend, steckte er einer Frau ein enges und knielanges, taubenblaues Kleid ab. Ihr Gesicht war reglos. Schminke ließ es maskenhaft erscheinen. Wie ein Voyeur blickte Kamp durch das Fenster des Ateliers. Ihn packten Kälte und Reglosigkeit und die betörende Figur dieser Frau. Ihr Mund wirkte wie ein Schnitt. Der Schneider stieg vom Schemel und sagte etwas zu diesem reglosen Gesicht, zu diesem reglosen Gesicht hinauf. Der starre Schnitt öffnete sich. Es wirkte wie die Sequenz eines Zeichentrickfilms. Und als sei es das Signal dafür gewesen, verwandelten sich die Spazierenden in den Arkaden in eine plärrende Meute, unverständliches Zeug ausstoßend. Die um Kamp her waren, lachten über ihn und deuteten auf ihn mit grellen und grässlichen Fratzen, mit weit aufgerissenen und johlenden Mündern, aus denen in Wirklichkeit Belanglosigkeit kamen. Der Trug hetzte ihn auf die Piazza hinaus, wo er sich nur noch mehr bedrängt fühlte, und in ihm flüsterte es heißer: »An die Wand schlagen, den Schädel an die Wand schlagen, knirschen hören, rot, knirschen, wie ein Drang, Schlag, Schrei, dass es kracht und splittert, der Schädel, schneiden, stechen, keine Luft.« Es war ihm, als wäre er aus sich selbst herausgestoßen worden. Etwas Gestaltloses schrie von der Seite mit gellender Stimme in sein Ohr. Mit einem Mal glaubte er sich nicht mehr auf der von Monstern bevölkerten Piazza, sondern in einer hohen und weiten Halle aus Marmor. Er sah Dunst in ungeheuren Höhen. Wie in Zeitlupe kamen wirbelnde Felsbrocken näher. Dicht an dicht rollten die Fahrzeuge in unablässigem Hubkonzert. Kamps Gehirn brannte. Hinüber. Scaletta. Ampel. Und als habe ihn etwas geführt, fühlte er plötzlich den gerippten Messinggriff der Drehtür des Hotels. Treu, kühl, fest und beständig lag er in seinen Händen. Wie leere Hüllen fielen die hässlichen Trugbilder in sich zusammen. In der Halle hörte er Klavierspiel aus der Hotelbar. Er folgte den Tönen. Sie lag in mattem Mahagonischimmer. Auf einem weißen Schlutzflügel brannten Kerzen. Der Pianist, ein Mann mittleren Alters mit Smokingjacke, dessen ergrautes Haar an den Seiten des schmalen Schädels wie Schwanenflügel emporragte, neigte lächelnd den Kopf. Kamp kannte das Stück. Es hieß Sunday.
Ja, Teddy Wilson bei Radio Attac, aufgelegt, so vorgeschlagen von Klaus Langhammer, der heute bei uns zu Gast ist und mit dem wir hier eine ganze Zeit verbringen werden. Sein Buch Der Reisende ist der Anlass für sein Hiersein. Wir hatten dich, Klaus, schon zweimal hier, zusammen mit dem Delio Miorandi zu den beiden Antonio-Büchern. Jetzt vielleicht, bevor wir dann anfangen, mit dem klassischen Anfang, wie ich immer anfange, doch nochmal die Frage, waren das Schreiben der zwei Antonio-Bücher, war das so ein Mutmacher, ein Motivator dafür, jetzt auch mal sozusagen was ganz Eigenes wie diesen Reisenden zu schreiben?
Es hat sich genau umgekehrt verhalten. Der Reisende, dessen Titel am Anfang vor 20 Jahren überhaupt nicht feststand, war eine flankierende Arbeit zu Antonio. Das heißt, er musste lange Zeit liegen bleiben, weil der Antonio eben so viel Arbeit erfordert hat. Aber es hat sich eine merkwürdige Parallele ergeben, nämlich als ich da weitergeschrieben habe an meinem Erzählmanuskript, ist mir aufgefallen, dass ich ja in dem Buch Antonio in den beiden Bänden genau die gleiche Route beschrieben habe, die der Reisende nimmt, nämlich nach Sizilien runter, währenddem Antonio die Reise von Sizilien hoch gemacht hat. Das war also eine ganz merkwürdige Parallelität. Ich darf an dieser Stelle noch was sagen, was für mich sehr wichtig ist. Ich möchte Radi Rüsselsheim und den Kollegen herzlich danken für die Gelegenheit und die Möglichkeit, über meine Erzählung zu berichten. Mir ist es ein Herzensanliegen, mit diesem Buch und meinem Protagonisten Richard Kamp, der darin vorkommt, die Menschen zu ihm hinzuziehen, zu seinen Gedanken, zu seinen Empfindungen, zu seinen Fantasien und inneren Brüchen, weil ich sicher bin, dass viele Menschen, die es lesen werden, sich darin wiederfinden, wenn nicht gar verstanden fühlen. Ich danke jedem, der bisher den Reisenden gelesen hat, und ich freue mich auf jeden, der noch den Weg zu ihm finden wird.
Man kann ihn natürlich auch in der Rüsselsheimer Buchhandlung Kapitel 43 kaufen.
Ja, ne? Selbstverständlich.
Das kann man mal empfehlen. Doch noch ein paar Worte jetzt zu dir. Also viele kennen dich natürlich und viele, die Radio hören, hier kennen dich auch. Aber sag mal noch ein paar Worte. Wo kommst du her? Seit wann bist du in Rüsselsheim? Was hast du denn sonst vor deinen literarischen Arbeiten hier so gemacht und auch geschrieben natürlich?
Ich bin gebürtiger Franke. Ich bin seit 1969 Journalist und bin quer durch die Republik gekommen, durch Redaktionen, und Rüsselsheim ist meine Endstation. Schreiben hat eigentlich sehr spät angefangen, also das literarische Schreiben, nicht das redaktionelle, das sind für mich zwei verschiedene Dinge.
Aber du warst als Journalist, um es nochmal klar zu sagen, sowohl für Mainspitze als auch für das Echo schon tätig, ne?
Nicht für das Echo, oder? Ich komme von dem Haus Allgemeine Zeitung in Mainz. Mhm. Und die Mainspitze ist ja eine Lokalausgabe davon, und dort bin ich eines Tages von Mainz hierher gewechselt. Das ist jetzt sozusagen meine Endstation.
Okay, gut. Ja, bevor wir weiter reden, dann doch nochmal jetzt der sonstige klassische Anfang, nachdem wir jetzt diesen schönen Einstieg mit dem Reisenden hatten. Eine Gedankenreise, Italien, Giuseppe Verdi, Va pensiero, also Flieggedanke, Solali Dorate, mit den goldenen Schwingen oder auf den goldenen Schwingen, ist ja aus der babylonischen Gefangenschaft, aus der Oper Nabucco, wo sich die Juden nach Hause sehnen. Mhm. Da wir über Politik reden, vielleicht ganz interessant, das wurde ja zu so einer inoffiziellen Nationalhymne, wird inzwischen aber zum Beispiel von der Lega Nord quasi gegen den Süden Italiens auch gewendet, weil Verdi kam aus dem Norden, ja, wird es quasi als Nordhymne propagiert. War bei den Nazis, gab es eine Fassung, wo aus den Juden dann Ägypter wurden, die sich in die Heimat zurücksehnen. Also da gibt es auch immer politische Bearbeitungen von solchen Liedern, Gesängen, Texten. Wir hören uns jetzt die Originalfassung an, und zwar in der Fassung von der Mailänder Scala unter Claudio Abbado.
Thank you.
So, die Gedanken sind geflogen, die fliegen weiter. Sie habt es schon gemerkt bei der Einleitung von Klaus Langkammer. Da geht es nicht nur um unmittelbares Erleben, sondern auch das, was sich in Gedanken abspielt, im Hirn, in der Psyche von dem Richard Kamp. Ja, Klaus, steckt von dir was in diesem Richard Kamp drin? Steckt da viel drin? Kann man das so sagen? Willst du das so sagen?
Es ist in gewisser Weise mein alter Ego. Mhm. Die Grundlage war aber eine ganz andere. Ich habe eine ganz flüchtig hingeschriebene Skizze erst gemacht über meinen ersten Sizilienaufenthalt. Und plötzlich hat die Fantasie sich selbstständig gemacht. Sie war einfach nicht mehr aufzuhalten. Ja? Und dann ist dieser Richard Kamp ist entstanden. Und ich habe gedacht, Mensch, lass den doch die ganzen Dinge erleben, die den Menschen bekannt sind, die alles so geschehen können. Und lass ihn doch diese ganzen Höhen und Tiefen und diese ganzen Horrorgeschichten, die in dir manchmal auftauchen, lass ihn die doch erleben und transportieren. Ja? Mhm. Die Fantasie ließ nicht mehr von mir ab. Ein Entwurf hat den anderen abgelöst, die Struktur änderte sich, der Inhalt. Seiten sind in den Papierkorb gewandert, wurden aber wieder hervorgeholt und geglättet. Die Fantasie lief davon, ich hörte auf sie. Ich habe ihr vertraut. Mein Kopf dachte zwar vom realen Ursprung aus, des Aufenthaltes in Sizilien, aber aus dem heraus ist der Kampf erwachsen, ja, der Gepackte, der Einsame, mit der Sehnsucht nach Erlösung unter den italienischen Menschen. Eine merkwürdige Intuition. Intuition hat zu mir gesagt, wenn nicht Italien dieses Geschenk, was dann ist dafür geeignet, die Abgründe einer Seele zum Spiegel und ans Licht zu bringen. Seltsam, Italien als ein Schlüssel zu alledem, so möchte ich es sagen. Warum es Italien ist und nicht Dänemark, frag mich was Leichteres.
Okay, dann fragen wir aber nach der nächsten Lesung, die du jetzt machen wirst. Also das Buch beginnt ja zeitlich sozusagen ganz am Ende, nämlich Richard Kamp bekommt einen Brief aus Sizilien mit einer Fotografie drin, die ihn wiederum an einen vorherigen Aufenthalt erinnert, mit Adele, da kommen wir noch dazu. Dazwischen liegt der Tod von Adele, wo er wieder zur Beerdigung hinreist, also mehrere Reisen. Dazwischen geht es auch mal nach England, ja, also in eine andere Richtung.
Aber alles ereignet sich in Italien. Es wird nur auf eine andere Ebene verlagert durch Impulse in einer Bar.
Plötzlich genau, erinnert er sich an die Reise. Aber die Reise hat er wirklich gemacht.
Die hat wirklich stattgefunden.
So, ja. Okay, also wir fangen jetzt an nach seiner Ankunft dort in Italien. Wie ist das, dieser Ort Tre Pulcinelle, gibt es den?
Das war das Ziel der Reise. Ich habe es verwandelt. Die Stadt heißt anders. Ich möchte sie nicht nennen.
Das
ist ein Fantasiename von mir.
Während die größere Stadt in der Nähe, Modica, die gibt es natürlich.
Und
Marina di Modica, wo sich einiges abspielt. Der Hafen dann, wo das Meer ist, gibt es auch. Messina, wo die Fähre ankommt, all das gibt es.
Catania, Messina, kommt alles. Ja. Das ist alles real.
Dieser Name, einfach weil er gut klingt, oder hat das mit den drei Küken oder mit dieser Hans-Wurst-Figur Pulcinella was zu tun?
Ich habe mehr an die Hans-Wurst-Figur gedacht. Gleich dreimal. Jetzt kann sich jeder ausdenken, welche der drei Hans-Wurste die Situation dann am Schluss zustande gebracht haben. Was Wirklichkeit und was Fantasie ist. Ja.
Okay, gut. Also, er kommt dort an und kommt auch in eine Bar. Und da liest du jetzt ein Stück davon.
In den Cafés und Bars schimmerten die Jacken der Kellner. Servierten sie in der sich herabsenkenden Dämmerung, so überzog das Weiß der Jacken einen Hauch von eisig heller Bläue. Männer, die Jackets in der Armbeuge, Frauen in engen Kostümen oder ihre Körper umspielenden Kleidern, strömten mit erregten Gesichtern. Messerscharf hoben sich Palmen gegen das makellose Blau des abendlichen Himmels ab. Einmal war es ihm, als hörte er, aus Stimmenfetzen heraus seinen Namen rufen, einen Laut aus unbestimmbarer Richtung. Unvermittelt fror er. Auf der Piazza ergingen sich die Flaneure. Eine Arkade schloss den baumbestandenen Platz mit wuchtigen und tiefen Bögen nach einer Seite hin ab, in deren Düsternis Kamm bejahrte Männer sitzen sah, Spazierstöcke zwischen hageren Knien, Altersflecken auf den übereinanderliegenden Händen. Einige der Alten grüßten zu Kamm her. Er erkannte nicht gleich, dass die Grüße ihm galten, doch dann, in diesem Augenblick des Erkennens, durchlief ihn in Wellen der Drang nach Schluchzen. Etwas hielt ihn in den Arkaden, und er erkannte, was es war. Er fühlte sich dort wie in einem Haus. Man konnte es ebenso bedingungslos betreten, wie man es wieder verlassen konnte. Niemals war es versperrt oder wirkte abweisend, sondern es war im Gegenteil warm und freundlich. Dieses Haus war beseelt von jener sonderbar jung gebliebenen Stimmen, von jenem sonderbar jung gebliebenen Stimmenfluss der Alten. In diesem Augenblick stieg in dem Deutschen ein Bild auf. Er sah in der Düsternis dieser Arkaden ein niedriges Feuer flackern. Es war von Menschen umstanden, die in die Flammen schauten und Platz machten. Kam einer hinzu, sich zu wärmen an den Menschen und an dem Feuer. Einige Schritte weiter, in einem hell erleuchteten Saal, sah Kamm rote Fahnen. Bücherregale standen die Wände entlang, zwischen ihnen Porträts von Revolutionären und Traditionsfahnen. Es sollte der Film »Die Ermordung des Abgeordneten Matteotti« gezeigt werden. Junge Kerle schleppten aus einem Auto ein Filmvorführgerät heran. Beiläufige Blicke trafen den Fremden. Er spürte jene gewisse angenehme Erregtheit, von der alles durchdrungen war. An der Wand war ein Karabiner befestigt. Darunter hingen eine Fotografie und ein Messingschild neben einer Wandschale, in der eine Kerze brannte. Auf dem Messingschild stand Waffe des Genossen Luigi Partipilo, gefallen mit 24 Jahren im Kampf gegen die SS bei Sassuolo, 16. Februar 1942. Der Schnee war rot von deinem Blut, rot wie unsere Fahnen. Große und verwunderte Augen blickten unter einem wirren Haarschopf, als rufe diese Luigi Partipilo dem Fotografen zu. »He, was soll denn das? Was macht ihr denn hier mit mir?« Der Mund war leicht geöffnet. Kamm strich mit den Fingerspitzen über Metall und Holz des Karabiners. Niemand rief, »Nicht anfassen!« Obwohl er einen Augenblick lang darauf gefasst war. Darf ich hier kurz was sagen? Ja, ich habe ein Erlebnis der ganz ungewöhnlichen Art in der Emilia-Romagna gehabt.
Wo ist Sassuolo ja?
Ist Modena, in der Nähe von Modena.
Ja.
Aus Umständen, die ich nicht näher schildern will, habe ich einen älteren Mann kennengelernt. Und dessen Vertrauen habe ich mir einfach erwerben können. Ich war einige Tage dort. Und eines Tages sagte er, komm mal mit mir nach Hause, ich zeig dir was. Wir kamen in ein ganz einfaches, einstöckiges Haus, das er selber gemauert hatte. Er führt mich in die Küche und von dort aus ins Schlafzimmer und sagt zu mir, bleib hier stehen. Er bückt sich und zieht unter der Bettlade, die so schmal war wie in Kasernen der Jahrhundertwende, sagen wir, zieht er einen Koffer raus, beziehungsweise eine Lade unter der Lade. Und darin, eingewickelt in Öllappen, holt er einen Karabiner heraus. Und neben dem Karabiner liegt fein gefaltet, fast gebügelt, eine rote Fahne, in der mit ungelenker Hand reingestickt war, PCI. Dann hat er mir das Gewehr entgegengehalten und sagt, weißt du, was das ist? Habe ich gesagt, ja, das ist ein Gewehr. Und diese Fahne, weißt du, was das ist? Ja klar, das ist die Fahne der Kommunistischen Partei. Partito Comunista Italiano. Alles, was ich dir jetzt gezeigt habe, halt die Klappe, sag es nie jemand, versprich mir, dass es niemand sagt. Ich habe noch die Waffe von 1945 und ich habe nicht den Glauben verloren, dass Italien mal anders wird, als es jetzt ist. Ja.
Gut, über die heutige Situation, ja, und wo diese PCI zum Beispiel hin verschwunden ist, müssten wir ein anderes Mal, ja, dann reden. Aber dass diese...
Pardon, ich glaube nicht, dass ich sein Vertrauen missbraucht habe, weil er ist lange tot.
Ja.
Und er wäre bestimmt auch nicht böse, wenn ich es heute in dem Zusammenhang, dass ich es in dem Zusammenhang erzählt habe.
Ja, aber diese Partisanen haben lange in der Geschichte Italiens danach noch eine große Rolle gespielt. Auch dieses Zusammenwirken von Partisanen verschiedener politische Orientierung. Ne? Im Buch kommt eine Szene vor, wo im Fernsehen der Staatspräsident Sandro Pertini als Partisan zu sehen ist.
Da habe ich auch noch eine Geschichte.
Ja?
Unglaublich. Extra zu Pertini. Der war mal irgendwo in Trentino Alto Adige auf Staatsbesuch und wollte einen Espresso trinken in einer Stadt in der Nähe von St. Ulrich. Man hat mir das erzählt. Da wurde an der Piazza eine kleine Bar leergeräumt, damit der Präsident rein konnte. Und da saß er ganz allein mit der Zigarette in der Hand, an einem kleinen runden Tischchen, und hat seinen Espresso getrunken. Und es durfte niemand rein. Er hat da nur einen Wunsch geäußert. Wenn Kinder draußen sind, unter den Leuten, die mich sehen wollen, lass die Kinder rein, ich möchte mit denen reden. Und dann durften die ganzen Kinder in die Bar rein und mit Sandro Pertini reden. Der war zu ihnen wie ein begütigender Vater, wie ein Opa, hat mit jedem geplaudert und was... Wie ist es mit dir? Wie geht es dir? Was denkst du? Was machst du? Faszinierend, solche Menschen gibt es gar nicht mehr.
Mhm.
Sandro Pertini.
Genau. Ja. So, wir hören jetzt aber sozusagen zur Ehre der Partisanen nochmal das Partisanenlied Bella Ciao. Hier interpretiert von jemand aus einem anderen Mittelmeeranrainerland, der sich jetzt noch als Jugoslawe sieht und bezeichnet, Goran Bregovic mit seinem Wedding and Funeral Orchestra in einer ganz dynamischen Fassung. Er hat ja Filmmusiken für Emi Kusturicas Filme gemacht, tourt im Moment, glaube ich, wieder durch Mexiko, kommt dann nach Moskau und dann, wenn man ihn mal sehen will, das nächste ist, glaube ich, Luzern, auch ein Stückchen weg, aber wir hören jetzt, wie gesagt, Goran Bregovic und sein Orchester mit Bella Ciao. Und das müssen wir vom PC starten.
Chanter une chanson que une chanson de résistance de celle de Deuxième Guerre mondiale.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Sui montagna, oh
Goran Bregovic, der Jugoslawe, bei einem Konzert in Polen mit seinem Wedding and Funeral Orchestra mit dem italienischen Partisanenlied Bella Ciao. Bei uns im Studio Klaus Langkammer mit seinem Buch, mit seiner Erzählung Der Reisende. Es ging nach Sizilien. Richard Kamp, alter Ego, sagtest du von dir, reist dahin in das Haus eines Freundes. Wie er sozusagen zu diesem Kontakt kommt, werden wir gleich noch von dir hören. Aber zunächst noch ein paar so allgemeine Bemerkungen zu dem Buch, was mir aufgefallen ist. Also erstens, es geht natürlich um die Grundthemen des Lebens, Liebe, Tod, Bars, Trinken spielen eine Rolle, Farben, Musik spielen eine Rolle, flirren durch diese Erzählung. Was immer wieder vorkommt, was mich zunächst mal irritiert hat, ist Schlangen kommen vor. Und zwar sowohl real in der Erzählung, ein Bauer muss eine Viper töten, damit die eben ihn nicht gefährdet. Schlangen kommen aber immer wieder auch in den Gedanken von dem Richard Kamp vor. Steht die für irgendwas oder diese Schlangen, warum kommen die so oft vor als Türgriff und so weiter?
Wenn ich mir überlege, dass es Menschen gibt, die Schlangen als Haustiere halten, dann graust es mich, dann jagt mir ein Schauer über den Rücken. Ich persönlich habe Angst, eine nicht zu erklärende Angst vor Schlangen. Man könnte sagen, mein Gott, jeder hat Angst, aber offensichtlich nicht. Ganz tief innen habe ich allerdings, ist es für mich ein, die Frauen mögen mir verzeihen, aber ich habe entsprechende Erlebnisse eben durchgemacht. Die Schlange ist für mich ein Symbol des Weiblichen, ja, des Unberechenbaren, des Tückischen, dessen, auf das man nicht vertrauen kann, das hinterhältig ist. Es sind entsetzliche Erlebnisse gewesen, die eigentlich zu diesem Bild geführt haben, dass die Schlange für mich das Symbol der Weiblichkeit ist.
Dann hast du aber von diesen zum Teil schlechten Erfahrungen nicht so viel in die Erzählung reinfließen lassen, weil die Frauengestalten in der Erzählung sind eher ja, positiv dir zugewandt oder dem Richard zugewandt. Ja?
Okay. Ja. Ja. Sie kamen durch eine Fügung oder durch ein Geschenk des Südens, sind sie meiner großen Sehnsucht entgegengekommen. Und da, die waren flüchtig, diese Beziehungen, aber ich habe dann die Weiblichkeit auch ganz anders gespürt. Ja. Eben nicht als bedrohlich, sondern als schön und rund und begehrenswert und ohne Arg und List und so. Ich möchte nochmal betonen, dass die Frauen mir bitte das verzeihen sollen. Es ist nicht verallgemeinernd. Ich habe es rein auf meine Erlebnisse in meinem Leben bezogen, die Dinge, die mich dann auch zu dem gemacht haben, was ich heute bin, ja. Diese Erlebnisse.
Okay. Wie das Buch gebaut ist, merkt man zum Beispiel auch daran, also bei dieser Überfahrt von dem Richard Kamp mit der Fähre, also mit dem Zug auf die Fähre, dann nach Messina, kommen ihm wieder Gedanken zu einer anderen Fährfahrt, die weiter im Norden stattfindet, nämlich von Holland nach England. Liegt dem auch ein reales Erlebnis zugrunde, auch in England dann nach London, in die Pimlico, war eine Touristenfahrt durch London, wo der Richard Kamp dann sich irgendwann verabschiedet, sagt, dieses Touristische will ich jetzt nicht mehr. Ist das auch so, sind das reale Erlebnisse?
Pardon, das ist mir alles wirklich so, das habe ich alles wirklich so erlebt. Und es ist durchaus nicht alles, es ist durchaus nicht alles erfunden. Und ich wollte damit darauf abzielen, dass diese Reise und dieses Klima und die Atmosphäre, die sich aus der Reise ergeben haben, in mir Erinnerungen wachgerufen haben, von denen ich glaubte, sie seien längst nicht mehr vorhanden. Die Dinge hatte ich eigentlich vollkommen vergessen. Und auf der Reise in den Süden haben sie sich gezeigt, gefördert durch irgendeine rätselhafte Energie, tauchen plötzlich Dinge auf, die ich längst vergessen geglaubt habe. Dazu gehört auch diese Geschichte auf der Fähre nach Harwich. Ja.
Was mir da besonders gefallen hat, ist diese Erinnerung an die Musik, die da gespielt hat. Das ist ein Tango, Olé Guapa. Und nachdem ich jetzt ein bisschen nachgeguckt habe, der ist tatsächlich von einem Niederländer komponiert worden. Ging dann um die Welt als klassischer Tango eigentlich. Der Enkel erzählt am Anfang von dem, was wir jetzt hören, wie sein Opa das komponiert hat, während seine Oma gerade Marchese einkaufen war. Und dann spielt er mit seinem jetzigen Orchester, Danny Malando, spielt diesen ganz bekannten Tango, den wir uns also jetzt anhören.
Wunderbar. Ich danke dir für die ganze Mühe, Heinz-Jürgen. Du
hast vergessen einzukaufen. Ich muss noch mal los Käse holen. Was sonst in Holland? Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, du langweilst dich nicht. Meine Großmutter ging los und als sie eine halbe Stunde später zurückkam, hatte mein Opa den Tango seines Lebens geschrieben. Unseres Lebens. Unsere Familie kann bis heute davon leben. Genau genommen vom Käse. Dieser Tango hat seit den 30er Jahren seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Seitdem dreht er eine Runde nach der anderen. Hier ist Opas Ole Guapa.
So, das war also der nördliche Einschub bei den Reisen in den Süden und aus dem Süden. Dieser Gedankensprung auf der Fähre nach Sizilien zur Fähre von Holland nach England. Richard Kamp hat das alles erlebt in dem Buch. Teilweise erlebt hat es Klaus Langkammer, der bei uns hier im Studio ist. Und wir sprechen jetzt über sein Buch der Reisende, über seine Erzählung. erschienen übrigens bei der Dornpresse, darf man auch mal lobend erwähnen, den Bernhard Dorn, der hier ja am Rande von Rüsselsheim eine Druckerei betreibt und noch so vieles andere mehr macht, auch mit Schülern und so weiter. Ne?
Darf ich in dem Zusammenhang sagen, wie sehr ich Bernhard Dorn dankbar bin. Erstens dafür, dass wir uns kennengelernt haben durch die Arbeit an Antonio. Und zweitens dafür, dass er es vollkommen überlastet mit seinem Verlage, mit seiner Druckerei, doch noch aus Freundschaftsgründen die Zeit abgeknapst hat, um das Buch zu lektorieren und herzustellen und rauszubringen. Mhm. Er hat es ganz liebevoll betreut und behandelt und dafür möchte ich sowohl ihm als auch der Marianne Flörsheimer, die Co-Lektorin war, beide an mein Herz dringen und herzlich danken.
Gut, falls Sie es nicht mithören, die beiden, kriegen Sie eine Kopie von der Sendung und dann können Sie dieses große Lob dann doch nochmal